You have chosen the right job. You support the right job.
5 seconds! Ein Traum! Declan Rice! Gottes Willen! Um Gottes Willen!
Calafiori! Ausgleich!
Das ist unfassbar! Was sind das für Ecken?
And got it in! And it's William Saliba!
Benjamin White! What a goal!
It's Saka! It's 2-0!
Don't be satisfied, because we want much more than that, and we're gonna get it.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2025-26.
Episode 341 vom German Gunners Podcast. Wir haben alles dafür getan, dass wir an diesem Dienstagabend Meister werden können mit einem knappen 1-0 gegen Burnley am Montagabend. Darüber wollen wir sprechen in dieser Episode am Dienstagabend. Und wie verrückt kann man sein, Christian? Aber wir nehmen während des Spiels von Bournemouth gegen Manchester City auf, haben zwei Augen drauf, aber wollen natürlich über den Montagabend sprechen und die Voraussetzungen, die wir selbst geschaffen haben. Wir haben nicht gewartet bis Mittwoch für die Aufnahme, deswegen dachten wir, wir machen das heute Abend, dann haben wir ja noch genug Gesprächsstoff auch vom Montag präsent. Guten Abend erstmal.
Ja, guten Abend. Sehr verrückt kann man sein. Ja, es ist quasi wie so eine Art Live-Geschichte parallel. Das heißt, wenn ihr den Podcast hört, dann werden wir euch quasi in die Vorschau noch eben ganz kurz reinspielen, wie die Ausgangslage sich dann nachher entwickelt hat. Ähnliches haben wir schon mal gemacht, als das Spiel gegen Everton anstand, und das hat ja ganz gut funktioniert, wie wir alle wissen. Von daher, ja, warum nicht ein zweites Mal diese Saison? Was kann schiefgehen?
Wir müssen sagen, was haben wir jetzt gerade? 43. Minute. Es steht 1-0 für Bournemouth.
Gerade 1-0
aber auch in dem Sinne, ich will nicht sagen glücklich, aber ja, es ist ein enges Spiel. Von daher ist es noch nichts entschieden. Und ich habe schon gesehen, die ersten Sektkorken knallen schon irgendwo, aber da will ich noch vorsichtig sein. Es wirkt etwas surreal, so oder so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es sehr gerne nehmen, wenn es sich an diesem Dienstagabend entscheidet, einfach aufgrund der nervlichen Belastung. Ich glaube nicht, dass ich in der Lage bin, das Sonntag durchzuhalten, weil wir dafür insgesamt, da können wir auch gleich drüber sprechen, weiß nicht, ob wir dafür alle stabil sind, einschließlich der Mannschaft. Lass uns auf den Montagabend zurückblicken. Stichwort Stabilität. Defensiv stabil gestanden. 1-0 gewonnen gegen Burnley. Wahrlich kein Meisterwerk. Was nehmen wir aus dem Montagabend mit? Außer, dass wir dem Titel einen Schritt näher gekommen sind wieder.
Ja, 3 Punkte und der Sieg. Ich glaube, wir haben oft drüber gesprochen, dass wir jetzt nicht erwartet haben, dass wir die ganze Sache über die Thematik Tordifferenz zu unseren Gunsten verschieben. Deshalb hast du nur noch die Option zu sagen, ich gewinne alle verbleibenden Spiele. Als wir zu dem Zeitpunkt angekommen waren, wo uns, glaube ich, nach dem Spiel gegen City noch 5 Spiele waren, wenn ich mich recht erinnere, wo wir gesagt haben, wir müssen einfach alle 5 gewinnen und müssen gucken, wo wir dann rauskommen und was dann halt schlichtweg unterm Strich passiert. Und genau das haben wir Stand jetzt zumindest mit den verbleibenden Spielen getan. Und mehr kannst du dann an der Stelle nicht erwarten. Und das ist auch die einzige Aufgabe gewesen, die sich gestern Abend gestellt hat gegen Burnley. Ich gebe dir recht, es war nicht besonders erquickend. Es war kein Spiel, wo wir mit 5-6-0 nach Hause gegangen sind, den Gegner aus dem Stadion geschossen haben und gesagt haben, viel Spaß in der Championship. Aber es war auch irgendwo nicht zu erwarten. Es war nicht zu erwarten, dass die Mannschaft auf einmal in dieser Art Flow, in diesem Stadium der Saison mit dem, was quasi auf dem Spiel steht, agieren wird, auch wenn wir uns das allerregelst gewünscht haben. Da muss man realistisch sein. Und ich glaube, du hast nur noch die Punkte, die du einfahren musst. Und das haben wir getan. Und das ist das Einzige, was am Ende unterm Strich zählt. Von daher habe ich da ehrlich gesagt keinerlei Beschwerden, außer die körperlichen, die uns die ganzen Spiele letzten Wochen beschert haben. Aber die tragen wir, glaube ich, alle mit uns mit rum.
Definitiv. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich noch zwiegespalten bin. Auf der einen Seite sehe ich natürlich auch, dass bei aller Knappheit des Ergebnisses wir wenig zugelassen haben von Burnley und eigentlich auch gut mit deren möglichen Kontern umgegangen sind. Also die zwei, drei Aktionen, die sie mal hatten, wo sie schnell umgeschaltet haben, haben wir eigentlich relativ gut unterbunden. Von daher, glaube ich, muss man da nochmal ein Ausrufezeichen setzen. Ist jetzt ja auch das vierte Spiel in Folge zu null. Ich glaube, 19. für dieser Saison jetzt für Raya. Deswegen, ich glaube, das ist definitiv schon mal ein Schritt und ein wichtiger Schritt. Auf der anderen Seite bin ich, ja, ratlos ist auch das falsche Wort, aber ich bin verwundert darüber, dass wir eigentlich eine ordentliche, gute erste Halbzeit spielen, wo auch ein klarer Plan, eine klare Struktur erkennbar ist und wir es dann eigentlich nicht schaffen, in der zweiten Halbzeit diesen Plan, diese Struktur, eigentlich so das System, was wir hatten im Mittelfeld, auch nur an Ansatz in irgendeiner Form zu halten. Und da frage ich mich halt, wie kann das sein? Also ich erwarte auch nicht, oder mir war auch klar, dass das jetzt kein Offensivfeuerwerk wird, irgendwie 3 oder 4-0. Aber ich war schon verwundert, dass wir es nicht geschafft haben, in der zweiten Halbzeit irgendwie ja für Ordnung und Struktur zu sorgen und auch ja uns Chancen rauszuspielen. Also all das, was wir quasi in der ersten Halbzeit geschafft haben, durch die zwei, drei Ketten von Burnley gut zu spielen. Ødegaard mit seinen Pässen, Havertz läuft sich frei. Es war immer wieder die Möglichkeit, auch auf engem Raum, dass man es geschafft hat, die Überzahl, die Burnley versucht hat, bei uns quasi zu schaffen, indem sie einfach also Saka mit zwei, drei Spielern gedoppelt haben. Auch Ødegaard ist teilweise mit 3-4 Spielern immer direkt zugestellt worden und angegangen, aber wir haben uns aus diesen Situationen irgendwie immer befreien können in der ersten Halbzeit und hatten dann ja auch die Gelegenheiten und haben auch uns Räume geschaffen, Pfostenschuss, Trossard, auch die Situation, die dann zum Eckball geführt hat, das waren ja alles ja spielerisch ordentlich herausgespielte Dinger und von denen hat man in der zweiten Halbzeit dann halt wirklich gar nichts mehr gesehen und wo ich mich halt so frage, wie kann das sein, wenn du eigentlich aus einer 1-0-Führung in eine zweite Halbzeit gehst und so wenig aus der Struktur und der Ordnung, die du in der ersten Halbzeit hattest, mitnimmst. Also es kann in dem Sinne ja nicht gewollt sein, weil ich glaube, jeder hätte einen 2- oder 3-0 auch frühzeitig genommen, hätte man auch so ein bisschen, ja, die Konzentration auch ein bisschen runterfahren können, vielleicht den einen oder anderen Wechsel machen können. Da war ich schon überrascht, dass wir das von der Struktur überhaupt nicht in die zweite Halbzeit mitgenommen haben.
Es war auf jeden Fall ein Spiel von zwei Halbzeiten. Ich glaube, das war auch der Unterschied zum Spiel gegen Fulham, dass wir da in der ersten Halbzeit halt die Chancen noch mehr genutzt haben und ja, dann einfach, mir gehen jetzt hier auch schon die WhatsApp-Nachrichten durch, wir sollen den Sekt schon mal kalt stellen, ey, ich krieg die
Ist es Halbzeit übrigens?
Es ist Halbzeit, ja, aber du kennst das, dass alle Leute, die mit einem verbunden sind, dann natürlich einmal auf den Ticker gucken.
Gibt's eigentlich da was Neues, was Guardiola angeht? Nee, ne?
Ja, also jetzt glaube ich keine offizielle Bestätigung von Citys Seite halt, nur die entsprechenden Mitteilungen von gestern, dass er ja zum Ende der Saison aufhört. War natürlich auch ein Knaller während des Spiels. Ging so ein bisschen, oder lenkte so ein bisschen ab von dem
Er war ja auch in der zweiten Halbzeit überhaupt nichts mehr. Deswegen war man ja schon fast dankbar.
Ja, also genau. Also das ist, um darauf zurückzukommen, das war halt im Endeffekt der, glaube ich, der große Unterschied, ne? Dass wir gegen Fulham halt auch die Chancen, die wir ja durchaus in der ersten Halbzeit gestern auch hatten, einfach besser genutzt haben und somit halt in dieses lockere, leichtere übergegangen sind. Gegen Fulham war die zweite Halbzeit dann natürlich auch nicht mehr mit Spektakel gefüllt, aber es fühlte sich halt anders an, weil du mit der 3-0-Führung mit dieser ersten Halbzeit es einfach hast ausgleiten lassen. Und das macht es natürlich im Empfinden schon sehr, sehr anders und in der Wahrnehmung fühlt es sich auch anders an. Also
ja, du hattest aber auch noch ein Champions-League-Spiel dann die Woche drauf, also da musstest du ja eh ein bisschen reduzieren. Ich meine, klar, wir haben jetzt auch noch zwei wichtige Spiele, aber das nächste ist am Sonntag. Ich hatte mir irgendwie ein bisschen mehr Zielstrebigkeit auch in der zweiten Halbzeit gewünscht.
Ja, ohne Frage. Hätte ich mir auch gewünscht. Das wäre auch sicherlich der Plan von Arteta gewesen, zu gucken, dass man da halt, wenn man 1-0 führt, es einfach von der Spielanlage weiter so macht, wie man es eigentlich auch in Teilen der ersten Halbzeit gemacht hat. Es hat halt irgendwie nicht ganz funktioniert. Vielleicht ist es natürlich dann auch die Situation, je länger du halt nur diese knappe Führung hast, irgendwo, dass du in ein gewisses Schrittmuster zurück verfällst und dir dadurch vielleicht auch selber im Weg stehst. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft das an der Stelle dann irgendwo mit Absicht macht oder gezielt halt irgendwie versucht, in der Art und Weise das Spiel zu beenden. Aber es passiert halt immer öfter. Und durch die defensive Struktur und Sicherheit gibt ihr das vielleicht auch selber Sicherheit. Also es ist halt so ein bisschen so paradox in sich. Aber ja, unterm Strich gesehen hat City Burnley zu Hause auch, glaube ich, nur 1-0 geschlagen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Also ja, und Burnley hat ja 2-2 gegen Villa gespielt, dann am letzten Wochenende. Ja. Man hat auch schon gesehen, dass die sich nicht aufgegeben haben. Die waren halt.
Ja.
Die waren halt unangenehm zu spielen. Ich meine, in der ersten Halbzeit ja teilweise mit 11 Mann in der eigenen Hälfte, durchaus auch ein bisschen überhart an der einen oder anderen Stelle und ja, halt auch eine Mannschaft, die einen genervt hat, ne? Also permanent irgendwie das Spiel unterbrochen, solche Sachen. Wie gesagt, schon auch engagiert gespielt, muss man glaube ich auch mal herausstellen, war nicht einfach. Umso bezeichnender, glaube ich, auch so ein bisschen, dass dann unser Tor nach einer Standard gefallen ist. Klar, wir hatten die ein oder andere Situation aus dem Spiel raus, aber es war auch klar, dass wir auch mit der neuen Anlage, die wir gestern hatten, von den Spielern, es nicht geschafft haben, diesen Low-Block irgendwie richtig auseinanderzureißen in der ersten Halbzeit. Dafür waren wir zu langsam. Gestern im Sky-Kommentar war auch einiges irgendwie, wo ich dachte, na, guck doch mal auf das Spiel hin, aber da war von Mustafi ein, zwei sehr, sehr gute Gedanken, der immer dann betont hat, dass es doch einfach zu lange dauert, dieses Umschalten aus dem Mittelfeld raus, Spiel nach vorne, und das hat man schon gesehen, also es war im Endeffekt nicht genug Dynamik, nicht genug Geschwindigkeit drin, ja, um Burnley da irgendwie auseinanderzuziehen mit dem Low-Block.
Eigentlich komisch, weil wir mit Ødegaard und Eze zwei Spieler im Mittelfeld hatten, die solche Themen ja eigentlich aufgreifen könnten. Ne?
Also ja, eher als ein Subimendi beispielsweise, ja.
Genau, aber es hat nicht so ganz funktioniert im Sinne von das Spiel schneller machen mit einer schnellen Überbrückung, mit entsprechenden gut verteilten Pässen. Es führte irgendwie eher dazu, dass es so ein bisschen in die Stagnation halt geriet, ne? Dass halt somit das ganze Spiel Verständnis halt so ein bisschen verlangsamt wurde und in Stocken geraten ist. Das war nicht optimal.
Nee, weil Ødegaard, fand ich, hat eine gute Leistung gemacht in der ersten Halbzeit. Eze war eigentlich, ja, das Spiel ist doch relativ stark an ihm vorbeigegangen. Also die Aktion, die er hatte, wirkten irgendwie unglücklich. Sehr häufig sehr unsaubere Zuspiele. Ja, die ein oder andere Aktion mal irgendwie im Abschluss gehabt, aber also aus meiner Sicht eine Nullleistung gestern, wo ich mir halt auch denke, war eigentlich ein Schritt weiter schon wieder.
Ja, er wirkte so ein bisschen unkonzentriert, ne? Also
ja, genau, fahrig,
genau. Also so die eine Kontersituation, glaube ich, die entstand, nachdem er im Mittelfeld den Ball nicht richtig und sauber zurückgespielt hat. Ja, das sind manchmal so Elemente, die man öfter mal sieht, wo er dann auf einmal so gefühlt irgendwie denkt, ach, das kann ich jetzt locker irgendwie mit Technik irgendwie regeln, und dann geht das schief. Da muss er aufpassen, dass er da wirklich fokussierter ist, weil er kann es ja. Wir sehen es ja auch in anderen Situationen, wo er gedankenschnell den ersten Schritt weiter ist. Und das hat mir nicht gut gefallen. Das hatten wir auch gleich miteinander ausgetauscht. Du hattest, glaube ich, nur so drastisch geschrieben, Özil muss runter. Und da war ich voll bei dir. Dann kam diese Havertz-Szene mit dem Foul, wo man sagen muss, das war schon extremst an der Grenze. Also dann konnte er sich glücklich schätzen, dass er noch drauf geblieben ist. Wo man dann wusste, okay, es muss Arteta auf jeden Fall irgendwie schauen, dass er Havertz vom Platz kriegt, weil er sonst bei der nächsten Aktion definitiv sofort runter ist. Und da musste man so ein bisschen so einen kleinen Shake-up machen der Offensivabteilung. Aber ich finde, das hat eigentlich danach gar nicht so schlecht funktioniert, muss ich ehrlich gestehen, nachdem wir da diesen Dreierwechsel hatten.
Ja, kurz noch zu dieser Havertz-Sache. Wir waren uns, glaube ich, einig, dass es Rot gibt. Und ja, keine Ahnung, ich glaube, wir hatten bei Poitiene ja noch einen, gut, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, noch Spiel bei den Spurs damals. Das muss, glaube ich, erste oder zweite Saison von Arteta sein, wo er Rob Holding vom Platz stellt. Dieses vermeintliche Foul da gegen Son, ich glaube, vorletzter Spieltag oder drittletzter Spieltag, wo wir dadurch dann Platz 4 verdattet haben, was ja eine absurde Fehlentscheidung war im Nachhinein, wo man sich wirklich dachte, das kann eigentlich nicht sein. Das haben wir jetzt nochmal gut gehabt, glaube ich, ne, weil ich sehe keinen Grund, warum Havertz da auf dem Platz bleiben darf, und das ist aus meiner Sicht die idealtypische VAR-Situation, die deutlich macht, okay, gut, Fehlentscheidung, da muss der Videoschiedsrichter eingreifen. Aber dass man, siehe United-Spiel, das Handspiel, wie man gesehen hat, so richtig beim englischen Schiedsrichterwesen läuft es momentan gerade nicht. Einige Böcke wieder drin am Wochenende.
Ja, es gab ja auch zwei Situationen in dem Spiel noch zusätzlich. Einmal die Saka-Situation, wo ich glaube, dass es kein Elfmeter war. Bei der Gyökeres-Situation wäre ich mir da tatsächlich schon mal gar nicht mehr so sicher gewesen, weil er da halt schon vor den Torhüter kommt und zwischen den Ball.
Ja, aber das sind dann so aus meiner Sicht so Kann-Sachen. Also wenn du es dann quasi wenn du in der Zeitlupe es nicht klar siehst, ne?
Nein.
Und dann finde ich das auch in Ordnung, dass man dann sagt, okay, gut, das ist in der Zeitlupe schon nicht sichtlich, dann zählt quasi die Entscheidung auf dem Feld vom Schiedsrichter. Ja. In dem Havertz-Fall, weiß ich nicht, haben wir dann wirklich nochmal die Schmach aus dem Spiel gegen die Spurs, als Tierney uns da mehr oder weniger verpfiffen hat, haben wir nochmal gut bekommen. Ich will auch nicht wissen, wie wir agiert hätten mit 10 Mann dann. Das war ja, glaube ich, so 70. Minute oder so. Also das hätte dann schon auch noch ein bisschen gedauert.
Das wäre noch lange zu gehen gewesen, und das wäre, glaube ich, ein Faktor gewesen, wo man dann sich intuitiv hinten reingestellt hätte, und das hätte böse ausgehen können, weil wir unterm Strich nachher, als Gyökeres vorne war, ja eigentlich er vorne gut zugelaufen hat, gut blockiert hat, gut als Anspielfunktion agiert hat. Also das war dann okay. Also, es war jetzt nicht dieses klassische hinten drin stehen und es kommt eine Angriffswelle der nächsten. Gut, zugegebenerweise, es war ja auch nur Burnley, aber das war dann zumindest so eine Situation, wo man wahrscheinlich mit 10 Mann nur anders agiert hätte.
Ja, ich sag, es war dann halt, wir haben mehr oder weniger die Kreativität aus dem Mittelfeld ja in der Halbzeitkabine gelassen, und dann war da ist halt Gyökeres dann eben doch ganz gut, dieses vorne Anlaufen. Wir hatten ja einfach kein kreatives Mittelfeld mehr, was dafür gesorgt hätte, dass wir durch die Reihen nochmal in irgendeiner Form spielen. Also Ødegaard hat auch abgebaut, dann in der zweiten Halbzeit war auch irgendwie mal zwischendurch leicht angeschlagen, er saß dann irgendwie auf dem Platz kurz. Bei Havertz fand ich eine gute erste Halbzeit, hat aber auch irgendwie ab der 60. Minute körperlich ziemlich stark abgebaut, und das Foulspiel war ja jetzt nicht in irgendeiner Form Ausdruck von der Böswilligkeit von Havertz, sondern er war schlichtweg einfach zu spät, unkonzentriert, einfach zu weit weg vom Ball. Wir hatten auch letztendlich dann zu viele Spieler, die ab Minute 60, 65 irgendwie Minimum 2 Fitnesszustände abgebaut haben. Und klar, wenn du dann halt mit Eze und Havertz 2 rausnimmst, die so ein bisschen für die Kreativität und auch die Verbindung zwischen Mittelfeld und Sturm gesorgt hast, dann war halt Gyökeres in dem Sinne dann hilfreich, dass er zumindest vorne geblockt hat.
Ja, ohne Frage. Also ich war auch überrascht, dass er nicht gestartet ist, ehrlich gesagt.
Aus meiner Sicht aus richtigem Grund, weil ich glaube, er wäre, wie wir es sehr häufig gesehen hätten in solchen Spielen, in der 60, 65 Minuten dann runtergegangen und wir hätten uns halt gefragt, wo war er denn? Hätte sein können, aber was hätte er jetzt bringen können in der ersten Halbzeit? Wir hätten ihn vorne zentral gehabt, der hätte irgendwie anlaufen können, aber in der Regel waren das immer die Spiele, wo ich jetzt gesagt hätte, wir schaffen es nicht, ihn einzusetzen, weil der Block da einfach zu dicht ist.
Gut, gegen Atletico war er, glaube ich, auch gar nicht so undicht, der Block, aber da hat es auch gut geklappt. Also es ist immer natürlich die Frage, mit welcher taktischen Überlegung gehst du ran? Und ich glaube, die Überlegung gestern von Arteta war halt, ein Mittelfeld zu schaffen, was technisch in der Lage ist, relativ gut und schnell diesen tiefstehenden Block halt aufzubrechen. Hat halt in der Quintessenz nicht unfassbar optimal funktioniert. Würde man zwei von den dreieinhalb Chancen, die man noch hatte, besser nutzen, würde man es wahrscheinlich ganz anders interpretieren und würde auch heute anders drüber sprechen und nicht nur auf den Sieg gucken. Aber ich finde, wie schon so oft gesagt, in diesem Zeitpunkt der Saison darüber zu philosophieren und sich Gedanken zu machen, ist, glaube ich, der falsche Zeitpunkt. Also das sind Themen, die sind in der weiteren Entwicklung, im Rahmen der Sommerpause, der weiteren Saison halt anzugehen und vielleicht zu korrigieren oder entsprechend zu schärfen. Aber da jetzt das noch im Großen zu erwarten, ist, denke ich, sicherlich auch falsch.
Nee, ich finde es aber weiterhin frappierend, wie wenig wir an Kreativität und an Output sozusagen bekommen. Und ja, ich meine, klar, es ist jetzt Sonntag wieder ein Spiel, dann ist das Champions-League-Finale. Die Saison war in der Tat lang und ich glaube auch nicht, dass du in irgendeiner Form in dieser Saisonphase dann noch deine körperliche Fitness wieder zurückkriegst, aber ja, mit Ausnahme von der Abwehrreihe hinten, ich fand, Calafiori wirkte gut, Mosera können wir gleich nochmal besprechen, also Gabriel Saliba sowieso und Declan Rice vielleicht noch und Hinkapi wirkt halt aber auch keiner so richtig voll fit mehr. Weiß nicht, bei Subimendi muss man mal gucken, ob die weniger Spiele, die er jetzt macht, ob das sich nochmal positiv bemerkbar macht. Aber ich habe schon den Eindruck, dass insbesondere die Offensivreihe doch auch aus dem letzten Loch immer noch pfeift oder die auch einfach nicht in so einem guten Rhythmus halt sind. Also umso wichtiger ist es halt, dass dann wenigstens einmal getroffen wurde, weil klar, auf die Defensive kannst du dich insgesamt verlassen. Calafiori fand ich gut, aber auch offensiv nicht so durchschlagskräftig wie sonst. Ich finde, ein Lob muss man, glaube ich, nochmal für Mosquera aussprechen. Haben wir ja auch häufiger im Podcast schon gemacht. Wir hatten ja auch ein bisschen drüber spekuliert, wer kann dann halt rechts spielen. Ganze Diskussion darüber, ob man dann irgendwie dann doch jemanden aus dem Mittelfeld dahinstellt oder vielleicht mit einer Dreierkette spielt. Im Endeffekt hat sich Arteta für die einfachste Variante entschieden, nämlich mit Mosquera und im Grunde genommen auch für die beste Variante aus meiner Sicht, weil er eigentlich klar immer noch so ein, zwei kleinere Hoppler, Huckler drin halt in einem Spiel, aber ich finde so von der ganzen Grunddynamik sehe ich bei ihm auch eine Weiterentwicklung, dass er wirklich auch bemüht ist, sich offensiv mit einzuschalten. Und ich finde, er hat nochmal eine neue Dynamik gekriegt im Verlauf der Saison. Und es wirkt manchmal an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen unbeholfen, aber für seine erste Premier League-Saison als immer noch sehr, sehr junger Spieler kann man eigentlich nicht viel kritisieren an seiner Leistung.
Nee, er enttäuscht halt Vertrauen nicht, ne? Das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, Arteta gibt ihm Vertrauen. Er weiß auch, dass der Trainer auch auf ihn in speziellen Situationen setzt. Und von Beginn der Saison an hat er es auch immer, finde ich, zurückgezahlt. Und du kannst bei ihm immer erwarten, dass er sich komplett reinhaut in das Spiel. Also ähnlich wie in Capier, voller Körpereinsatz. Und mit allem dabei, vielleicht so ein bisschen eleganter als Hinkapi in der Spielweise. Aber ich finde schon, für das auch, was wir im Transferfenster für ihn investiert haben, ein absoluter, ja, Top-Pick im Endeffekt, wird man wahrscheinlich in irgendeinem Draft sagen. Also das muss man wirklich sagen, sehr gut gescoutet, sehr gut eingetütet, diesen Deal. Und auch in so einer Situation, wo man dann auch wieder sieht, wie hilfreich das ist, diesen Spieler halt auch im Kader zu haben. Und Hinkapi auf der anderen Seite, einmal mit einem Blankzieher, das war auch natürlich eine geile Aktion, aber auch kommt rein, ist sofort da, sofort auf Spur, keine Adaptionsthemen. Also das sind Spieler, die brauchst du dann an der Stelle, wo du dann nochmal Frische reinbringst und guckst, dass du hinten was dicht machst oder unterstützt oder ähnliches. Also von daher an der Stelle mit den beiden auch in den Außenverteidigerpositionen, finde ich, können wir sehr zufrieden sein.
Ja, interessant auch, dass Arteta jetzt wirklich eher wieder so ein bisschen seinem Stamm vertraut. Ne? Also Spieler wie Martinelli, Madueke kriegen wenig Einsatzzeit, ne? Obwohl, ja klar, Trossard war in der ersten Halbzeit gut, aber ich finde, also wenn man jetzt Trossard und Saka in der zweiten Halbzeit nach einer Stunde hätte ausgewechselt, hätte ich auch gesagt, ja, hätte ich genug Argumente gefunden dafür, aber Arteta ist sehr bedacht, glaube ich, was jetzt offensive Wechsel angeht und ja, ich glaube, also lässt halt seine Starspieler dann eher noch auf dem Platz, ne? Und wo man jetzt gesagt hat, irgendwie, ja, Saka ist nicht viel gekommen, hätte man genauso gut Madueke auch bringen können, ja, passiert halt nicht, ne? Mhm. Also ich will nicht sagen, dass er jetzt irgendwie die Sicherheitskarte spielt, aber
nee, ich glaube, mit Sicherheit hat das nichts zu tun. Es ist einfach dieser Gedanke, dass er das Gefühl hat, von gewissen Spielern gewisser Qualität auch noch in einem Bereich, wo sie vielleicht nicht mehr auf 100% laufen, den besseren magischen Moment zu kriegen oder entscheidenden Moment zu bekommen. Siehe Ødegaard bei West Ham mit dem Zuspiel auf Trossard. Ich glaube, das sind so die Gedanken, die du dann hast halt. Und dieses Thema große Spieler entscheiden, große Spiele oder wichtige Spiele, dass das vielleicht momentan auch in seinem Kopf halt spielt. Ne? Obwohl man sagen muss, Maitland Niles zu bringen im Rückspiel gegen Atletico, wieder eine ganz, ganz andere Denkweise. Ne? Also irgendwo verlässt er an vielen Positionen auch so seine angeblich altbekannten Strukturen und Muster, die man von ihm kennt, sodass er, vielleicht dadurch auch in gewisser Weise irgendwie schwerer einzuschätzen ist vom gegnerischen Coaching-Team. Also das ist halt schon tatsächlich sehr interessant, auch zu beobachten in den letzten Spielen, wie sich da viele Dinge ändern. Einmal vom Bauchgefühl weg, wieder hin zu pragmatischen Entscheidungen, sicheren Varianten. Es ist und bleibt einfach tatsächlich eine völlig verrückte Saison an allen Stellen, wo wir Dinge und Entwicklungen im Team, im Coaching-Bereich sehen, die ja einfach unfassbar gut auch von neutraler Seite auch zu betrachten sind.
Ja, ich habe gerade war Mini abgelenkt, weil City auf den Ausgleich drückt und eine sehr, sehr gute Chance hatte zum Ausgleich, aber nicht passiert. Heute Abend ist ja auch noch Spurs bei Chelsea, da führt Chelsea gerade 1-0. Wäre mir recht, wenn sozusagen nur noch der Abstiegskampf am letzten Spieltag dann in irgendeiner Form eine Rolle spielt. So viel dazu. Weiß nicht, ich glaube, dass das System so wie, oder sozusagen die Art und Weise, wie Arteta aufsteht und wechselt, trägt, glaube ich, jetzt noch durch die letzten ein, zwei Saisonspiele, aber es ist aus meiner Sicht nicht nachhaltig. Ne? Also ich glaube, das kannst du jetzt nochmal machen. Werden dann im Sommer über sicherlich mal drüber sprechen, aber ich glaube, das ist nichts, was dich durch eine ganze Saison trägt. Vielleicht ist das auch ein bisschen der verletzten Misere an sich geschuldet, aber ich finde es dann auch nochmal so ein Vertrauensaspekt, glaube ich, dass er an der einen oder anderen Stelle auch von Spielern wie Madueke beispielsweise dann zu wenig gekriegt hat nach Einwechslung. Das muss man, glaube ich, auch nochmal sehen. Und auf der anderen Seite, klar, Saka ist jetzt zumindest wieder so stabil, dass du ihm halt immer was zutrauen kannst, noch zu kreieren. Das muss man in gewisser Weise dann, glaube ich, auch akzeptieren. Die Frage ist halt, ob man ihm damit auch einen Gefallen tut, weil auch er wirkte halt wirklich gestern müde und angestrengt, so ab der 75. Minute. Aber ja, weiß ich nicht. Ich glaube, der Kern an, also im Idealfall willst du halt auch Spieler haben, die du dann halt auch, also in so einem Spiel dann auch auswechselst. Das ist aus meiner Sicht, das ist eine klassische Partie, wo du halt sagst, okay, gut, wenn es gut läuft und du die Spielanlage gut gemacht hast, kannst du ab der 60., 65. Spieler im Idealfall einige deiner überspielten Stars schon. Haben wir nicht gemacht, konnten wir nicht, aber das ist jetzt, glaube ich, Meckern auf hohem Niveau, weil die Ausgangslage das in gewisser Weise nicht anders hat zugelassen.
Nee, lässt es auch nicht. Und hätten wir dann komplett rotiert mit hin zu einer vermeintlich schwächeren Elf und das wäre nach hinten losgegangen, hätte auch jeder gesagt, ja, warum hast du das denn gemacht? Warum hast du nicht die Top-Elf eigentlich auf dem Platz stehen gehabt? Die hätten schon irgendwie gewuppt. Ist halt schwer, ist halt absolut schwer, da das richtige Maß zu finden. Und die Spieler müssen sich jetzt halt einfach noch mal pushen bis für die letzten Spiele. Und ich glaube, genau da willst du halt stehen als Spieler. Und wenn du das halt erreichen möchtest, dann musst du die Saison halt bis zu dem Zeitpunkt halt mit voller Kraft gehen oder mit zumindest der vollen Kraft, die du noch zur Verfügung hast. Und wer dann da darüber meckert als Spieler, der soll in Matthias Sammers Worten doch einfach zu Hause bleiben.
Ja, ja genau. Ach Gott, das bin froh, dass ich mich damit nicht näher beschäftigen muss. Aber so diese ganze Torwart-Diskussion, naja, egal, was soll's. Gute 50 Minuten, 55 Minuten sind gleich gespielt, steht immer noch 1-0. Wir kommen dem Titel einen Schritt näher. So oder so, es ist in gewisser Weise keine Garantie und ich glaube auch, die Mannschaft muss sich in gewisser Weise so oder so vorbereiten für Sonntag, weil viel passieren kann. Und ich habe auch den Eindruck gehabt, gestern nach dem Spiel, das war auch den meisten klar, dass es einen Schritt näher wieder gekommen ist, aber es ist im Endeffekt noch nichts gewonnen und so war auch alles drumherum und danach, ne? Man hat halt schon gesehen, dass man sich irgendwie gefreut hat, aber das war dann auch alles noch gebremst mit der Stadionrunde und mit den Reden dann nach dem Spiel von Ødegaard und Arteta. Das wirkt ein bisschen surreal.
Ja, ist auch unglücklich, ne? Also zum einen das Ganze auf einem Montagabend, wo die Leute natürlich auch arbeitsbedingt dann natürlich dann nach Hause drängen und nicht wie samstags oder sonntags nachmittags dann noch im Stadion bleiben. Dann dieses Unentschiedene, was den Ausgang der Saison angeht, mit dem absoluten Preis auf der Kippe. Was willst du da auch sagen? Es ist halt irgendwie total unglücklich in der Anordnung. Das muss man einfach so festhalten. Da haben wahrscheinlich alle im Kopf gehabt und gehofft, naja, vielleicht sehen wir uns alle nochmal wieder bei irgendeiner Parade, dann ist das der richtige Rahmen. Ne? Aber das gestern ist im Endeffekt so, weil man es aus Historie so macht, ne? Lap of Appreciation und fertig. Ne? Und irgendwie passte es nicht zusammen, halt von den Zeiträumen und Zeitpunkten der Saison her. Ne? Aber gucken wir, ob sich das dann nochmal in einem besseren Zeitpunkt widerspiegelt.
Ja, gehen wir noch die Szenarien mal durch. Wie gesagt, das ist offen. Gehen wir davon aus, wenn City das Spiel noch drehen sollte und gewinnen sollte, dann würde es am letzten Spieltag eben zu dem direkten Duell kommen. Das würde bedeuten, dass wir bei Palace auch gewinnen müssen, beziehungsweise wir müssten mehr Punkte holen als City gegen Aston Villa zu Hause spielen. Und Villa spielt ja Europa League Finale morgen Abend gegen Freiburg und ist schon fix für die Champions League qualifiziert. Also sagen wir mal so, eigentlich wollen wir diese Konstellation nicht. Auf der anderen Seite, mit unserem Auswärtsspiel bei Crystal Palace klingt auf dem Papier unangenehm, auch eine Mannschaft, die wir, ja, wo wir nicht brilliert haben in den letzten Jahren, willst du eigentlich auch nicht haben. Andererseits ist die Mannschaft ähnlich wie wir es sind, noch mit dem europäischen Finale dann in der Woche darauf gesegnet. Von daher ist es aber auch so eine Grundkonstellation, die du eigentlich nicht haben willst. Also im Idealfall, meine klare Präferenz ist, auch wenn das irgendwie blöd ist quasi, wenn du quasi eigentlich nicht aktiv dir die Meisterschaft holst, sondern dann durch einen
blöd ist das überhaupt nicht.
Ja, aber es ist halt nicht so, wenn du quasi das ist, wenn abgepfiffen wird und du kannst sozusagen.
Ich weiß, was du meinst, aber das ist eine Situation, die gab es ja schon häufig. Also sie ist ja nicht neu. Auch nicht auf Arsenal bezogen, aber allgemein.
Und wahrscheinlich ist es auch für so einen Titel nach langer Zeit dann vielleicht auch einfach der Rahmen, den dieser Titel dann erstmal haben muss.
Ja, genau, und auf Palace nochmal zurückzukommen, da gab es ja die diversen Diskussionen, die leichte Druckausübung auf Oliver Glasner zu sagen, warum schonst du denn Spieler etc. für ein Finale potenziell. Das ist auch eine interessante Sache, wie er dann damit umgeht. Ja, wir werden sehen, welche Situation da kommt. Also das ist halt, wie gesagt, noch einiges zu spielen. Wir nehmen jetzt gerade live auf. In gewisser Weise in irgendeine Richtung überholen wir uns mit den Aussagen, die wir hier tätigen. Also von daher, wenn ihr das hört, wisst ihr ja, wie es ausgegangen ist. Aber so oder so wird's ein spannender Sonntagnachmittag bei Crystal Palace, egal mit welcher Ausgangssituation es ist. Ja, entweder voll genießen und alles aufsaugen oder halt Augen zu und durch und noch einmal alles an Nerven reinwerfen, was man noch so hat.
Würde bei einer Meisterschaftsfeier denn dort auch die Schale übergeben werden? Wahrscheinlich, oder?
Also wenn es, wie ich es verstanden habe, wenn es schon safe wäre, dann wäre es ja sowieso klar, ja, dass man dort die Schale übergibt. Ich glaube, das hat nichts mit Heim- oder Auswärtsspiel zu tun.
Wahrscheinlich dann auch mit Ehrenrunde, so jetzt nicht Ehrenrunde, Guard of Honor für ein Spielbeginn.
Genau, ja. Das ist ja auch der Klassiker, wenn das so wäre. Wenn es nicht so wäre und das an dem Spieltag zu entscheiden wäre, würde auch, so wenn ich das auch richtig interpretiere, die Originaltrophäe dort sein, wo der Spitzenreiter ist. Aber das sind für mich auch alle Sachen völlig sekundär. Ob und was du da für einen Pokal in die Hand kriegst, du weißt ja, welchen du gewonnen hättest, wäre eigentlich meines Erachtens völlig egal. Aber das wäre so das Prozedere, ne? Über das man dann da sprechen würde, ne?
Ja, ich, wie gesagt, hoffe sehr, dass wir das nicht machen müssen, aber wir müssen uns noch eine gute halbe Stunde gedulden. Wir haben dann auch noch das Champions-League-Finale, so oder so. Wir werden uns auf alle Fälle am Montag zu einer neuen Episode hören, wo wir dann nochmal zurückblicken auf das letzte Premier-League-Wochenende, auch ein bisschen auf unsere Premier-League-Saison, wo wir schon ein bisschen vorausblicken auf das Champions-League-Finale. Aber ich würde sagen, wir machen hier mal einen guten Cut und sagen, Haken hinter Burnley 1-0, nicht begeistert, aber 3 Punkte, den Titel einen Schritt näher gekommen. Und jetzt können wir 30 Minuten noch gucken, was dieses Ergebnis aus dem Burnley-Spiel wert ist und schauen, ob es in die richtige Richtung geht. Und was das dann alles heißt für den Sonntag und wie wir damit umgehen mit dem Hinblick aufs Champions-League-Finale, das können wir dann in aller Ruhe am Montag in der Episode 342 besprechen, würde ich vorschlagen.
So machen wir es. War länger halt, glaube ich, auch nicht aus, zwei Sachen parallel zu machen.
Ja. Wie auch. Dann erstmal danke fürs Zuhören in dieser Episode. Als Rausschmeißer der Hinweis nochmal, dass wir die Episode aber auch in der Tat erst dann online stellen, wenn das City-Spiel vorbei ist, dass wir zumindest gucken, dass wir zumindest vom Blogtext, vom Podcast-Text und der Überschrift einigermaßen aktuell sind. Ja, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Schaut gerne in die Hangouts-Gruppe rein. Wir freuen uns über Feedback auf den Podcast-Plattformen, per Kommentar, auf den üblichen Netzwerken. Und ja, ich denke, auch wenn die Saison langsam dem Ende sich zuneigt, wir haben in den nächsten 10 Tagen noch sehr, sehr viel vor, als Verein und auch hier im Podcast. Deswegen, die Saison ist noch nicht vorbei. Deswegen, so oder so, werden wir uns noch ein paar Mal hören. Und ich denke, es gibt einiges noch, auf das man sich freuen kann. Hoffentlich.
Ja, wir begleiten euch.
Genau, in diesem Sinne freuen wir uns auf den nächsten Montag, wenn wir dann aufs Premier League Wochenende zurückblicken und hoffentlich so oder so dann als Meister. Bis dahin.
Macht's gut, ciao.